wollen wir einmal fragen, Frau Professor Lukas, was ist Trauer eigentlich?
Ja, Trauer ist im Grunde viel mehr als ein Gefühl. Also man erlebt sie zwar als ein sehr bedrückendes und sehr schmerzliches Gefühl, aber genau genommen ist die Trauer ein Wertbewusstsein. Denn man trauert ja nur um etwas Wertvolles, um etwas, was einem lieb und teuer war. Man trauert ja nicht um Dinge, die einem gleichgültig sind oder Menschen, die man nicht gekannt hat und dergleichen mehr. Sondern die Trauer befasst sich immer mit etwas, das einem kostbar war, das irgendwie schön war, dass es da war und eben jetzt nicht mehr da ist. Also das heißt, etwas Schönes, das zeitbegrenzt war. Und natürlich hätte man gerne, dass es sich fortsetzen würde. Das ist ja ganz klar und auch ganz menschlich. Nur dieses Bewusstsein, da war etwas Schönes und Wertvolles und Kostbares eine gewisse Zeit lang in meinem Leben. Das ist schon eine Erkenntnis. Das ist schon viel mehr als nur ein Gefühl. Und man könnte sagen, es ist sogar eine plötzliche Erkenntnis, weil oft erkennt man die Schönheit von Werten gar nicht so lange man sie hat, sondern eigentlich erst im Nachhinein, was immer ein bisschen spät ist, nicht? Also der Trauernde ist sich eines Wertes bewusst, der sich mit seinem Leben verbunden hatte für gewisse Zeit und dann eben sich auch wieder verabschiedet hat aus seinem Leben. Aber dass dieser Wert da war im Leben, also das ist zum Beispiel eine Liebe, die gelebt worden ist, eine Begegnung mit Menschen, die man sehr genossen hat oder eine Zeit, die man ein Kind hat, begleiten und aufziehen dürfen und so weiter. Also das da war, ist ja an sich schon ein Geschenk des Lebens an diesen Menschen. Auch wenn es ein begrenztes Geschenk war, alle Geschenke sind begrenzt und zeitgebunden. Aber dass dieses Geschenk da war, macht eigentlich sozusagen einen gewissen Reichtum sogar aus. Man könnte sagen, der Trauernde ist nicht ein armer Mensch, sondern eigentlich ein reicher Mensch, weil diese Werte eben da waren, um die er jetzt trauert. Wirklich arm wäre nur jemand, der niemals trauern müsste. Das wäre nämlich jemand, der niemals etwas geliebt hat.
Der Trauernde ist ein reicher Mensch eigentlich, haben Sie gesagt. Da möchte ich ein bisschen bleiben bei diesem Begriff, weil den vielleicht Menschen, die gerade in Trauer sind, die traurig sind, schwer schlucken können. Der Trauernde ist ein reicher Mensch, weil er geliebt hat, haben Sie gesagt. Ja. Also der Reichtum besteht in einer Sache, in einer großen Emotion, in einem großen Erleben, in einem Menschen vielleicht, der einmal da war und jetzt nicht mehr da ist. Ja. Das heißt, Trauer hängt wesentlich eigentlich mit der Endlichkeit all unserer Erfahrungen, all dessen, was wir haben, was wir uns erwerben, zusammen.
Ja, wenn wir ein einfaches Beispiel nehmen, wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert oder in Rente geht, also und jetzt trauert, dass er nicht mehr arbeiten kann oder darf oder aus irgendwelchen Gründen aus der Arbeit herausgefallen ist, dann trauert er ja nur dann, wenn ihm die Arbeit doch viel bedeutet hat oder wenn er gern gearbeitet hat. Wenn er gestöhnt hat jeden Tag unter der Arbeit, dann ist er ja eigentlich ganz glücklich, wenn die Arbeit aufhört, nicht? Und das lässt sich nicht eins zu eins übertragen auf die Beziehung zu Personen. Aber dennoch muss man sagen, wenn man jemand gekannt hat, der einen mehr oder weniger tyrannisiert hat, gequält hat, geärgert hat von früh bis spät. Und derjenige stirbt dann wird sich die Trauer in Grenzen halten. Das heißt, die Größe der Trauer, das Ausmaß der Trauer hängt mit der guten Beziehung zusammen, die man hatte. Und deswegen kann man denjenigen, die ganz besonders schmerzlich trauern, sagen, ihr habt etwas ganz besonders Wertvolles verloren, etwas ganz besonders Kostbares und das ist in eurem Leben gewesen. Und das dürft ihr auch wertschätzen, dass es da war. Das ist sozusagen wie ein Schatz in der Schatztruhe eures Lebens. Ein Schatz mit einer gewissen Größe natürlich. Und also nichts ist ja ewig im irdischen Leben, nicht? Aber ein Schatz, den man auch hüten kann in der Erinnerung und in dem Gedenken. Und insofern kann man sagen, in der Trauer lebt ein Stück von dieser Liebe einfach weiter. Also sie endet nicht mit dem geliebten Menschen, sondern sie im Gegenteil, die Liebe zu diesem Menschen ist in der Trauer aufbewahrt und da bleibt sie lebendig.
Um das so sehen zu können, ist aber notwendig, dass ich die Vergangenheit eigentlich als eine andere Art der Gegenwart betrachten kann. Nicht? Dass ich es schaffe, Dinge, die einmal waren, in einer Form präsent zu halten, die sie mir auch jetzt noch wertvoll machen. Das heißt, die Erinnerungsarbeit muss da schon sehr, sehr bewusst sein und muss einfach auch gut vergangene Dinge ins Jetzt integrieren können, damit ich mich daran auch trösten kann oder damit ich diesen Wert auch als etwas sehen kann, was auch jetzt noch ist, wo der geliebte Mensch bereits verstorben ist oder wo ich die Arbeit, die ich so geliebt habe, schon loslassen haben müssen.
Aber damit haben die Menschen meistens keine Probleme. Sie sind sehr vergangenheitsbezogen, Trauernde, und sie wissen durchaus, dass sie etwas sehr Schönes verloren haben. Und im Gegenteil, mir kommt vor, dass sie im Moment sich von der Zukunft mehr abschneiden und auch die Gegenwart eigentlich nicht wirklich ausschöpfen, weil sie noch zu sehr mit dieser Erinnerung an die Vergangenheit auch beschäftigt sind. Und es ist auch gar nicht schlecht, nochmal diese Vergangenheit anzuschauen. Da waren ja auch, wie soll ich sagen, gute und schlechte Zeiten da, nicht? Das soll aber dieses Gute auch überwiegen dürfen und sich noch einmal an diesem Guten rückblickend auch freuen zu können, nicht? Und vielleicht mit dem, was nicht so gut gelaufen ist, sich auch irgendwie versöhnen zu können. Weil dann kommt man einmal in die Möglichkeit hinein, dass man dieses Vergangene auch gut ruhen lassen kann und sich wieder der Gegenwart oder der Zukunft zuwenden kann.
Nun ist es ja oft so, weiß man aus eigener Erfahrung und weiß man auch von anderen, bei denen man Trauer erlebt, etwa nach einem Todesfall eines nahen Menschen, einer Bezugsperson, einer nahen, dass es schon so etwas gibt wie einen Verlauf der Trauer. Also es gibt die Phase der Trauer, aber innerhalb dieser Phase gibt es unterschiedliche Bewegungen. Kann man das so sagen oder ist das bei jedem ganz anders?
Also es ist schon sehr individuell verschieden. Was man sagen kann, die Natur hilft eigentlich ein bisschen mit. Das heißt, in der allerersten Zeit ist man fast wie ein bisschen betäubt. Man kann es eigentlich nicht fassen. Es ist sowieso der Tod eigentlich im Grunde unbegreiflich. Es ist nicht ganz zu begreifen, dass jemand, der so lebendig war, mit dem man gesprochen hat und alles, dass der plötzlich einfach weg sein soll oder so. Also das, man kann eigentlich das Ereignis nicht fassen und je schneller ein Tod eintritt, desto weniger kann man. Also wenn man sich darauf vorbereiten kann, dann ist es noch einfacher, aber sonst. Und das heißt, in dieser ersten Zeit, man versucht irgendwie zu funktionieren. Man muss ja auch funktionieren. Man muss gewisse Dinge erledigen und Begräbnis arrangieren und ich weiß nicht was alles. Und dieses Funktionieren noch aufrecht zu erhalten, das reicht dann auch schon. Und erst allmählich kommt einem so richtig zu Bewusstsein, dass jetzt ein anderer Lebensabschnitt da ist, dass sich da eben etwas nicht mehr fortsetzen lässt, auch bei einem selber nicht mehr fortsetzen lässt wie früher. Und erst allmählich kann man sich damit auseinandersetzen. Aber ich möchte trotzdem eines sagen, die Menschen haben ihre eigene Art zu trauern. das lässt sich nicht verallgemeinern, das ist auch gut so. Das ist so ähnlich wie die Liebe, sehr individuell und persönlich ist es auch die Trauer, sehr individuell. Ich habe mal mit einem Ehepaar gesprochen, die hatten ihren Sohn verloren und da habe ich einzeln mit ihnen gesprochen, erst mit der Frau. Und die Frau sagte damals zu mir, ach, sagt sie, ich verstehe das nicht, mein Mann trauert gar nicht um unseren Sohn, der geht nie auf den Friedhof, der geht nie zum Grab. Ich gehe fast jeden Tag, oder wenn's nicht geht, dann jeden zweiten Tag aufs Grab unseres Sohnes. Ich bringe die Blumen und die Kerzen und alles. Aber mein Mann, der, ich verstehe das nicht, der hatte doch eine gute Beziehung zum Sohn, aber jetzt scheint es ihm ganz gleichgültig zu sein, dass der Sohn nicht mehr da ist. No. Und ein paar Tage später habe ich mit dem Mann gesprochen und da sagte der Mann zu mir, sagte, Frau Lukas, ich pack das nicht, auf den Friedhof zu gehen. Ich schaff's einfach nicht, am Grab zu stehen. Es zerreißt mir das Herz dort. Ich kann dort nicht hingehen, weil ich dort, ich weiß nicht, zusammenbreche. So weh tut mir dieser Gedanke an den Tod meines Sohnes. Sie sehen, wie die Frau das völlig falsch eingeschätzt hat. Der eine trauert, indem er aufs Grab geht, und der andere trauert, indem er nicht hingeht. Und so will ich sagen, man muss vorsichtig sein mit Beurteilungen. Von außen kann man gar nicht sehen, wie es innerlich in einem Menschen ausschaut. Manche machen die Trauer mehr mit sich selbst aus, manche sprechen viel mehr darüber oder weinen viel mehr, manche weinen gar nicht. Das muss nicht bedeuten, dass sie nicht zutiefst trauern.
Ja, ich glaube, das war jetzt ein ganz wichtiger Punkt am Schluss, dass es ganz verschiedene Ausdrucksformen der Trauer gibt.
Ja.
Und dass man da auch sehr sensibel sein muss und sehr bereit, einfach zu akzeptieren, dass das je nach Mensch ganz anders sich präsentieren kann, Trauer. Und dass man eben nicht Stereotype hier anlegen darf, ans Grab gehen oder weinen, sondern es kann auch ganz anders sein. Ja. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Warum oder kann man überhaupt sagen, Frau Professor, dass Trauer an und für sich wichtig ist, auch für den, der zurückbleibt, wenn wir jetzt von einem Todesfall reden? Ist es wichtig, seine Form der Trauer auch zu finden? Seinen Ausdruck zu finden?
Trauer ist eigentlich etwas ganz Natürliches und ganz Normales und steht eben, wie ich gesagt habe, im Verhältnis zu der Bedeutung, die das Verlorene für einen hatte. Also es sind praktisch wie zwei Seiten einer Medaille. Und in der Trauer, da erwacht so richtig dieses Bewusstsein, was man eigentlich hatte an einem Menschen oder auch was das Gute an einem Menschen war oder was einen Menschen ausgemacht hat in seiner ganzen Wesenheit. Also es kommen viele Gedanken auf, die man sich so im Alltag überhaupt nicht macht. Also es ist schon eine Art Wachstumsprozess, durch ein zwar bitterer, aber dennoch ein Wachstumsprozess, nicht nur, dass man sich mit der Endlichkeit des Lebens ganz anders beschäftigt und das ist auch für einen selber gut, denn schließlich und endlich haben wir ja auch kein ewiges Leben. Nicht? Also die Wertperspektiven verschieben sich. Was vor dem Todesfall vielleicht noch wichtig war, ob man dieses oder jenes Auto kaufen will oder diese oder jene Anschaffung und so weiter, das ist auf einmal ganz unwichtig. Nicht? Plötzlich stellen sich die eigentlich menschlichen Werte in den Vordergrund. Ja, und man überlegt, worauf kommt es überhaupt an im Leben, nicht? Kommt es an auf Prestige oder auf irgendwie Besitztümer oder worauf kommt es an? Also man kann das Wesentliche vom Unwesentlichen auf einmal besser unterscheiden. Das Wesentliche tritt nach vorne und das Unwesentliche tritt zurück. Vielleicht auch noch etwas. Ich möchte hier ein Wort einspielen, das man ganz selten im Zusammenhang mit der Trauer hört. Und das ist das Wort Dankbarkeit. Ein Trauernder wird vielleicht im Moment fragen, was habe ich einen Grund zur Dankbarkeit? Aber genau genommen Ja, er hat diesen Grund zur Dankbarkeit, weil eben etwas Wertvolles und Schönes in seinem Leben da gewesen ist. Und wenn diese Erkenntnis dazu tritt, dass die Trauer und die Dankbarkeit fast wie zwei Seiten einer Medaille zusammengehören, dann ist die Trauer nicht mehr so schmerzlich. Dann kann man sie sogar akzeptieren, in gewisser Weise. Ich möchte sagen, ich habe das selbst erlebt. Ich habe vor 4 Jahren meinen Mann verloren. Und wir waren also 44 Jahre wirklich glücklich verheiratet, sehr glücklich verheiratet. Und es war also schon ein tiefer Einschnitt in mein Leben. Aber ich will nur eines sagen. Seither habe ich das Gefühl, wie wenn zwei Gesellen mit mir durchs Leben gehen und mich im Rest meines Lebens begleiten. Rechts geht eine Figur mit mir und links geht eine. Und rechts, die rechte Figur ist die Trauer. Und wenn mir diese Figur von rechts ins rechte Ohr flüstert, du hast etwas Wundervolles verloren, dann regt sich die linke Figur, die mit mir geht, das ist die Dankbarkeit, und die flüstert mir ins linke Ohr, du hast etwas Wundervolles gehabt. Ja? Und in Gesellschaft dieser beiden Gesellen kann ich den Rest meines Lebens ganz gut meistern.
Ja, ist ein wunderschönes Bild. Das ist ihnen geschenkt worden wahrscheinlich, dieses Bild, oder? Das kann man nicht entwickeln, sondern das haben sie erkannt, dass das so ist.
Naja, ich habe ein bisschen den Vorteil, dass ich ja Schülerin von Professor Frankl bin und viele seiner Ideen auch in meinem eigenen Leben umsetzen kann. Aber ich möchte schon sagen, es ist was anderes, ob man etwas theoretisch lernt oder ob man sich dann in der Praxis auch bewähren muss und das anwenden muss. Und das ist eben dieses kleine Stück Wachstum, was dadurch angestoßen wird, dass man in eine, ich möchte sagen, eine Schwellenposition kommt. Eine Schwellenposition, das ist wie eine Türschwelle, die zwischen zwei Räumen besteht. Und man wird aus einem Raum hinausgeworfen und muss einen anderen Raum betreten. Aber noch ist man innerlich gefühlsmäßig nicht ganz raus aus dem alten Raum. Aber man ist auch noch nicht ganz drin im neuen. Und deswegen steht man an der Schwelle. Und so ist es eben in einem Trauerfall. Wie gesagt, das frühere Zimmer, das hat man verlassen müssen. Das war diese Gemeinsamkeit mit dem geliebten Menschen und mit all dem. Da hängt ja viel daran, viele, viele gemeinsame Aktivitäten, viele Gespräche, viele, was sich alles eingespielt hat zwischen den Menschen, nicht? Und der neue Raum ist noch unbekannt. Man weiß gar nicht, wie man es jetzt ohne diesen Menschen, wie das weitergehen soll im Leben und so. Es wird schon weitergehen, aber es geht anders weiter, nicht? Und bei so Schwellenerlebnissen, da kommt es oft zu so einer Bewegung, dass man erst richtig einknickt und sich dann aber irgendwo wieder erhebt und in einen Wachstumsschub hineinkommt. Und wenn das gelingt, dann kann man auch gut in das neue Zimmer hineingehen und wird sich dort wieder einrichten können.
Trauer und Dankbarkeit, wieder etwas, was man sich, glaube ich, gut merken sollte, dieses Paar, dass man in der Trauer dankbar sein kann, dankbar sein soll. Vor dieser Perspektive wird Trauer eigentlich plötzlich ja, durchaus positiv. Ja, wenn man es in dieser Gesellschaft der Dankbarkeit auch sehen kann, dann ist Trauer eigentlich kein negatives Gefühl, sondern ist auch etwas, was notwendig ist, um weitergehen zu können, um dann eben einen neuen Raum, wie Sie sagen, eröffnen zu können für den, der zurückbleibt, ja, der auf der Erde bleibt vorerst. Gibt es auch ein Kippen der Trauer in etwas wirklich Ungesundes oder wann passiert das, dass die Trauer sozusagen so kippt, dass man sagt, das ist jetzt wirklich nicht mehr gut, das ist zu viel?
Ja, also Trauer oder auch andere traumatische Erfahrungen können in eine reaktive Depression einmünden. Aber das liegt dann nicht nur an der Trauer oder nur am Verlust, den man erlitten hat, sondern das spielen noch andere Charakterfaktoren eine Rolle und auch eine gewisse depressive Neigung oder Veranlagung und dergleichen. Also es kann schon passieren, dass jemand, der große Verluste erlitten hat oder auch schreckliche Erlebnisse, also eben Traumata, dass jemand dann wie soll ich sagen, dicht macht. Dicht macht heißt, er zieht sich zurück wie ein Krebs in sein Schneckenhaus, macht zu und sagt, jetzt interessiert mich nichts mehr. Der Rest der Welt ist mir egal. Mit mir könnt ihr sozusagen nicht mehr rechnen. Mir ist alles egal. Ich liebe nichts mehr. Ich hasse nichts mehr. Ich will nichts mehr. Ich verabschiede mich sozusagen. Ich bleib zwar am Leben, das Leben hat keinen Wert mehr für mich. Das geschieht öfters dann, wenn jemand etwas verloren hat und das Verlorene war das einzig Wertvolle in seinem Leben. Wenn also jemand zu einseitig sich zum Beispiel nur an einer einzigen Person gekrallt hat oder nur an seinen Beruf oder nur an irgendetwas, was ihm eben sehr, sehr wertvoll war und dieses Einzige dann verloren hat, weil dann stürzt er gleichsam in ein Vakuum. Und das heißt, das sind schon vorher problematische Lebensgewohnheiten da gewesen vor dem Trauerfall, die sich später dann rächen. Von Frankl gibt es das schöne Wort, dass er sagt, hinter jeder Verzweiflung steckt eine Vergötzung. Also da kann auch sein, dass ein Mensch zu hoch eingeschätzt worden ist, was zum Himmel gehoben worden ist und dann eben verloren ging.
Also das heißt jetzt umgekehrt, es ist wichtig, während des Lebens, auch wenn man glücklichst verheiratet in einer glücklichen Beziehung ist, einfach auch auf Freundschaften zum Beispiel zu achten, ganz praktisch.
Ja, auf ein reichhaltiges Wertsystem, sodass man doch noch einen Halt hat an anderen Werten im Leben, wenn man einen verliert oder an Aufgaben, die einem viel bedeuten. Wenn zum Beispiel ein Ehepartner stirbt und es sind kleine Kinder da, nicht? Und man weiß, man muss sich um diese Kinder kümmern und man will das auch mit allen Fasern des Herzens. Die Kinder leiden ja auch unter dem Verlust eines Elternteils und so. Das gibt dann doch wieder Kraft, weil da wieder eine Aufgabe da ist, der man sich zuwenden kann und muss, nicht?
Jetzt darf ich eine Frage weiterleiten von einer Dame, die jetzt einen Menschen nicht mehr um Verzeihung bitten kann, weil er eben schon verstorben ist und die große Probleme damit hat, weil sie eben draufgekommen ist, dass sie vieles falsch gemacht hat und diese Schuldgefühle quälen sie sehr.
Ja, also da könnte man da direkt anschließen und sagen, auch sie könnte versuchen, mit ihm in einen Dialog zu kommen, einen inneren Dialog. Man nennt das oft einen fantastischen Dialog. Das ist direkt ein therapeutisches Instrument, das es gibt. Und zwar würde ich der Dame empfehlen, dass sie sich vorstellt, sie sei auch schon gestorben. Und nun würden sich beide begegnen, irgendwo in einer jenseitigen Ebene begegnen. Und beide seien schon etwas geläutert, sozusagen von den Sünden, die uns so die Menschen so befallen, von Neid und Missgunst und Ärger und Eifersucht und was es da alles gibt und Streitigkeiten, da seien sie schon etwas drüber erhaben, sind beide schon tot, nicht? Und jetzt treffen sie sich auf einer höheren Ebene und jetzt sprechen sie miteinander. Und dann, wenn sie sich das vorstellt, diese Dame, dann soll sie den Betreffenden eben um Verzeihung bitten und hören, was er darauf antwortet.
sind wir jetzt am Ende dieser Sendung angelangt und ich darf Sie, Frau Dr. Lukas, noch um ein abschließendes Wort bitten.
Ja, ich möchte allen Trauernden noch einen Gedanken mitgeben. Es geht ja um eine Beziehung zu einem geliebten Menschen, dem man nachtrauert. Und es hätte ja genauso gut sein können, dass Sie als Erste sterben und der, um den Sie jetzt weinen, Sie überlebt. Und dann hätte der andere trauern müssen um Sie. Und so ist ihm das erspart geblieben, indem Sie jetzt um den Betreffenden trauern. Also vielleicht können Sie es auch so sehen, dass Sie sagen, soll es mich treffen, der Schmerz der Trauer, dann bleibt er meinem geliebten Menschen erspart.